Sind wir schon im Podcast?
Oh, wir sind schon
an. Ach, du hast jetzt schon.
Ja, ich habe schon auf Aufnahme gedrückt. Du auch, ne?
Ja, ihr müsst wissen, der Christian, seit wir ja dieses 2-Minuten-Reden, Werbung, Intro und dann Podcast haben, weiß ich immer nie, wann reden wir jetzt eigentlich noch normal miteinander und wann nehmen wir eigentlich schon auf.
Genau, wann verstellen wir uns nur für euch? Genau, wann sind wir nicht mehr wir selbst?
Richtig.
Herrlich. Luis, aber erstmal, bevor wir hier überhaupt mit irgendwas anfangen, du bist endlich Master of Science?
Disaster. Hey, also Master of Disaster war tatsächlich so der Running Gag, der immer kam. Ich bin Master of Science, also Meister der Wissenschaften quasi.
Ja, hast es endlich geschafft, aber wir haben uns ja vorhin schon unterhalten. Kennt ihr diese Schüler oder Schülerinnen, die damals immer ihre Einsen geschrieben haben und dann, wenn sie mal eine 2 bekommen haben oder eine 1-, sofort losgeheult haben? Ich glaube, du bist auch so einer gewesen, oder?
Ja. So einer bin ich aktuell, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es ist eigentlich sehr gut gelaufen. Ich habe das Kolloquium mit einer 1.0 bestanden und die Masterarbeit ist eine 1.3. Aber man muss dazu sagen, ich hatte ja auch eine Bachelorarbeit geschrieben. In der Bachelorarbeit hatte ich eine 1.0 und im Kolloquium hatte ich eine 1.0. Und ich muss sagen, den Aufwand, den ich jetzt hatte, natürlich ist eine Masterarbeit umfänglicher, auch vom Zeitumfang, aber ich meine, du hast es ja auch am Rande mitbekommen, den Aufwand und die Vielschichtigkeit der Fragestellung, die ich jetzt da und Methoden, die ich da bearbeitet habe, jetzt in der Masterarbeit, muss ich sagen, die haben das alles nochmal auf ein ganz neues Level gehoben und deshalb bin ich da so ein bisschen enttäuscht, dass es dann nur eine 1.3 geworden ist. Mal gucken, ob sich da noch irgendwas drehen lässt. Ja.
Ich muss einfach drüber lachen, aber ich kann es durchaus verstehen. Andere arbeiten mit ihrer Masterarbeit mit fertigen Zahlen, die irgendwo schon stehen oder ausgewählt wurden. Du musstest ja alle Formeln, Algorithmen und sowas alles.
Ich habe das auch gesagt. Ich habe keine Umfrage gemacht irgendwie und dann hier so 0815-Ding, dass man sagen könnte, okay, der Haupteigenanteil war hier, keine Ahnung, so ein bisschen auswerten oder sonst irgendwas. Nee, ich musste die Daten alle komplett selbst beschaffen. Die mussten komplett aufbereitet werden, zusammengeführt werden. Dann noch 1000 verschiedene Methodiken. Dann habe ich nebenbei noch programmiert. Gelernt, also zumindest jetzt da in diesem Rahmen, wo man übrigens auch nicht mal so einen Programmierer mal so eben fragen kann, weil irgendwie Programmierer können alle irgendwas, aber nie das, was man selber benötigt, habe ich festgestellt. Und deshalb, ja, finde ich das ein bisschen schade. Ich habe den Eindruck einfach, dass so dieser riesige Berg an Eigenleistung da so ein bisschen auch, ich muss ja sagen, die Masterarbeit hat 95 Seiten Text, also die hat über 200 Seiten mit Anhang, aber 95 Seiten Text. Und das ist auch nun mal, muss man ganz klar sagen, über dem gesamten Durchschnitt aller Masterarbeiten. Also ich hätte nicht noch mehr schreiben können, um aufzuzeigen, wie kompliziert und anspruchsvoll das alles war. Also wenn ich mir die durchlese, denke ich mir auch, das liest sich so, als wäre das alles easy gewesen, aber das war es einfach nicht. Deshalb finde ich das sehr schade und es sieht auch irgendwie doof aus an dem Lebenslauf, wenn man eine 1.0 in der Bachelorarbeit sieht und dann habe ich mich verschlechtert zur Masterarbeit. Naja.
Ihr merkt schon, es regt ihn richtig auf, dennoch ja, können wir dir gratulieren. Ich meine, 1 und 1.3 ist jetzt auch kein schlechter Schnitt, aber bevor wir darüber weiter aufregen, erstmal herzlich willkommen bei Retterview.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.
Na, endlich hat er es geschafft. Ein freier Mann ist er. So muss man es ja auch was sagen. Auch, ne? Das ist ja der gute Part auch davon. Du hast es dir geschafft. Du hast es fertig rumliegen. Wir haben es gesehen. Die wurde auch schon gratuliert. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich dich jetzt vielleicht noch viel öfter höre, viel öfter sehe. Oder wer weiß, was du noch für die Zukunft planst.
Ja, also ich plane einiges, denn es hat sich herausgestellt, so am Rande, es war ja auch der Leiter Leitstelle dort und hat sich das angehört und mir wurde direkt irgendwie die Visitenkarte von irgendeinem anderen Amtsleiter in die Hand gedrückt. Also an dieser Thematik prinzipiell sind sehr, sehr viele Menschen interessiert und auch die Leitstellen wünschen sich das, denn man muss sagen, ich habe das ja schon mal in einem Video auch gesagt, es kann ja nicht immer weiter und immer mehr werden. Man muss ja irgendwo mal anfangen, auch gerade in der Großstadt seine Ressourcen einfach besser einzusetzen. Und deshalb sind so Intraday-Prognosen von großer Wichtigkeit. Und vielleicht kommt bei der Thematik ja noch eine Doktorarbeit rum. Da muss man mal gucken. Jedenfalls.
Nicht, dass es immer mal passiert, dass einer anruft dann beim Notruf und sagt so, ja, ich habe dies und jenes. Ja, tut mir leid, aber in der Studie von Herrn Dr. Teichmann, ne, da kann ich Ihnen jetzt keinen Rettungswagen
schicken. Nee, das passt gerade überhaupt nicht. Wir haben jetzt 5 Einsätze erwartet und die sind auch schon bearbeitet. Sind der 6. Warten Sie 10 Minuten, dann ist die nächste Stunde, dann passt das wieder.
Genau nee, so. Nee. Und die Leute gucken nur noch mit rein und sagen, was soll das denn? Ja. Nee, herrlich. Also Folge 58 sind wir mittlerweile und wir werden heute wieder über ein Thema reden, was wir noch nicht ganz beendet haben. Wir haben, glaube ich, vor 3 3-4 Folgen schon mal übers Impfen geredet. Aber jetzt nicht gleich abschalten, es wird noch interessanter. Ihr habt uns auch so ein paar Reaktionen gegeben und eine, die fand ich wirklich noch interessant. Da musste ich danach noch ein bisschen recherchieren, aber erstmal vorzulesen. Und zwar der Enrico schreibt, ich bin Assistenzarzt in der Kinderklinik, höre auf der Fahrt euren tollen Podcast und habe gestern eure Folge zu Impfungen gehört. Dazu wollte ich euch Folgendes rückmelden. Es gibt ja tatsächlich eine Impfung, die eine Krankheit eliminieren konnte, nämlich die Pocken. Die Pocken waren auch am Anfang des 19. Jahrhunderts die erste Krankheit, gegen die damals noch eine experimentelle, umstrittene Impfung gelang. Fun Fact zur aktuellen Lage, bis zu den 70ern galt in Westdeutschland übrigens eine Impfpflicht. Ich habe mal nachgeguckt, in der DDR gab es übrigens auch eine.
Die Ossis.
Ja, ich muss ja auch darüber mal gucken. Auf jeden Fall wurde die Welt 1979 von der WHO für pockenfrei erklärt und die Impfung wird nicht mehr durchgeführt, was ja letztendlich das Ziel aller Impfungen ist. Beste Grüße, Enrico.
Ja, also ich finde es erstmal mega cool, dass ein Assistenzarzt in der Kinderklinik unseren Podcast hört. Das zeigt uns mal wieder, man muss ja sagen, die sich melden, das sind natürlich ab und zu mal so Rettungsdienstler, aber die hauptsächlich melden sich so das sehr junge Publikum, das so alles sehr toll und aufregend findet. Und deshalb ist das immer wieder schön, was für Fachpersonal eigentlich diesen Podcast hört. Denn man muss sagen, es gibt überhaupt gar keine Insights auch. Also um irgendwie mal einen Durchblick zu haben, wer hört uns eigentlich, das ist immer sehr, sehr schwierig. Aber ja, freut mich erstmal, dass uns überhaupt ein Kinderarzt hört, ein Assistenzarzt. Ja. Und stimmt, da hat er tatsächlich recht. Wobei ich ja gehört oder mal gelesen habe, dass in irgendwelchen S3-Sicherheitslaboren in der Tiefkühltruhe noch irgendwelche Pocken sind. Und da sind wir wieder beim Thema KI. Man hat wohl letztens mal so eine KI durchlaufen lassen und die hat innerhalb von 6 Stunden 40.000 neue Toxine erfunden. Also insofern.
Da geht die Gerüchteküche dann wieder los hier.
Ja, genau.
Im Stillen und Heimlichen wird die nächste Pandemie geplant und so weiter, was man da nicht alles hörte. Aber das mit der Impfpflicht und vor allen Dingen auch Impfgegner, die gab es übrigens damals schon in der Vergangenheit. Auch dort wurde gegen Impfpflicht sich gewehrt. Ne?
Man hatte, Thema Masern, ja, werden wir übrigens gleich sehen. Aber Thema Masern war ja so das letzte Ding. Das hat man auch gar nicht so als Impfpflichtdebatte wahrgenommen, wie jetzt diese Corona-Impfungsgeschichte, ne? Muss man dazu sagen.
Richtig, also. Aber wie gesagt, in ganz Deutschland gab es das. Es gab dann auch das Reichsimpfgesetz beispielsweise, da hat sich die DDR dann noch mit dran gehalten. Ja, da wurde dann von Tetanus bis Polio alles zur verpflichteten Impfung. Ja, man hat das eben dann auch gekämpft, man hat gegen Kinderlähmung gekämpft und so weiter und da eben auch Impfpflichten eingeführt. Aber wir reden heute, wie gesagt, ja nochmal ausführlich ein bisschen über weitere Impfungen und vor allen Dingen auch Erkrankungen, die wir noch nicht besprochen
haben. Meine Oma sagte tatsächlich auch, dass sie damals das noch sich erinnern kann, dass man wohl in die Schule gekommen ist und dann wurden alle Kinder durchgeimpft. So war das früher.
Hallo.
Ja, stell dir vor, das wäre heute mit Covid so. Ja, genau, so war das. So, heute ist der Impfarzt da, es werden alle geimpft.
Ja, und natürlich ist das Ziel einer Impfung eben eine Krankheit auszurotten. Ne? Und deswegen geht es ja eben los, dass einige sagen, ja, die Impfung hat das ja jetzt noch nicht ganz geschafft oder die Impfung hat immer noch nur so und so viel Prozent Erfolg, aber so richtig geschafft hat es halt erstmal nur die Pockenimpfung. Ja.
Genau. Und wie schnell sich aber sowas alles übertragen kann, bevor wir gleich jetzt über Impfungen sprechen, haben der Christian und ich letzte Woche erfahren dürfen beim Thema in der Rubrik, was ist eigentlich letzte Woche passiert?
Ja, wir waren, ihr habt es ja gesehen, wir haben uns einmal schön verschnupft, schön erkältet, lagen beide flach, haben schon wirklich gerätselt, ob wir das heute so aufnehmen können. Also sollten wir ab und zu nochmal husten und so, dann kommt das in der Saison noch die Reste davon. Woher haben wir
eine
beide das eigentlich?
Jetzt hast Sinobronchitis. Übrigens, nee, ich dachte mir gerade, es wäre cool, wenn du auf deinem Pult, du hast ja so ein cooles Pult, eins so einen Tab machst, so, was ist letzte Woche passiert?
Ach so, ne, ich mache heute
das dann immer so in unserer Rubrik, genau. Sehr gut.
Oder wir waren krank.
Ja. Genau. wir haben den großen Fehler gemacht. Also da muss man jetzt groß ausholen. Also es gibt ja die diversen Debatten, dass Corona, Maskenpflicht, Abstand dazu geführt hat, dass wir kein Immungedächtnis mehr haben. Und zumindest kann man sagen, natürlich hat sich die Wahrscheinlichkeit, sich mit einem Virus in irgendeiner Form oder Bakterien in irgendeiner Form zu kontaminieren, hat sich natürlich extrem vermindert, eben dadurch, dass wir Abstand gehalten haben, dadurch, dass wir Masken getragen haben. Und das bedeutet, so neue Viren oder jetzt vielleicht ein verändertes Grippevirus, das hat unser Körper jetzt natürlich nicht so auf dem Schirm. Und so merke ich wirklich, also das ist jetzt ohne Witz, aber ich gehe vor wichtigen Terminen jetzt nicht mehr in Menschenmengen, zum Beispiel in Clubs, denn es ist jetzt innerhalb von einem Monat zweimal gemerkt, oder anderthalb Monaten zweimal festgestellt, Ich gehe eine Menschenmenge feiern und danach bin ich krank. Beim ersten Mal war es Corona, beim zweiten Mal war es jetzt eine Sinusitis mit Ausstrahlen auf die Bronchien, eine Sinobronchitis, wie das dann heißt, mit Nasennebenhöhlen richtig dick zu und allem Pipapo. Und es ist echt krass, es fing direkt Freitag an. Und viele beklagen das wohl tatsächlich, gerade, dass sie irgendwie so krank sind. Also man merkt direkt, es reicht jetzt, wenn man da irgendwie mal kurz Kontakt mit irgendwem hat und zack, hat man sich hier gerade eingefangen. Deshalb halte ich mich da erstmal raus, wenn irgendwas Wichtiges ansteht. Aber wir lagen auch echt flach.
Ja, auf jeden Fall, ne? Mit Fieber und allem drum und dran. Ich kam quasi aus dem Dienst mit Schüttelfrost und hatte echt keine Lust mehr, überhaupt noch was zu machen. Es ging gar nicht mehr. Also bei mir fing
das beim Christian, ja, müsst ihr euch vorstellen. Ja, also normalerweise fährt der so noch 7 Stunden Auto.
Ja, aber das will ich ja auch nicht mehr machen und andere gefährden und vor allem die Kollegen dann auch nicht ausschalten dabei. Das muss nicht sein. Aber es zeigt ja auch, dass die Masken auch an sich erst mal was gebracht haben. Ja, wir waren geschützt und ich muss auch sagen, jetzt auch wenn ich im Club immer mal wieder auflege, ich ziehe mir, sobald ich durch die Menschenmenge gehe und keinen Abstand mehr zu den Leuten halten kann, immer noch die Maske an. Mir ist es wirklich egal. Bei uns ist es in Mecklenburg-Vorpommern ja gerade gewesen, vielleicht habt ihr es in der Presse auch gehört, wir waren ja so eines der letzten Bundesländer neben Hamburg, wo die Maskenpflicht jetzt entfallen ist, außer zu gewissen Bereichen noch. Und man hat das hier natürlich gleich gefeiert, wie die Wiedererlangung des Lebens und so weiter. Ich fühlte mich wirklich immer noch unwohl, also in Menschenmassen zu gehen und keine Maske aufzuhaben.
Da kann ich dir sagen, das ist jetzt 2 Wochen so. Danach kräht da kein Hahn mehr nach. Ja, also zumindest so war es hier. Aber ich finde das halt krass, wie schnell das dann auf einmal geht. Und ich war schon echt am Struggeln. Also es ging mir echt, ich bin kein Mensch, der Fieber hat eigentlich. Also ich, selbst wenn ich die Nase zu habe oder so, habe ich eigentlich nie Fieber. Und deshalb war das für mich schon ein Alarmzeichen, dass ich plötzlich so aufgefiebert habe und dass ich dann auch über 3-4 Tage dieses Fieber gehalten hat. Und ich bin ja dann hier mal zum Arzt gegangen und der hat mich da zum HNO geschickt und der HNO sagte, ja, müssen Sie jetzt eigentlich ein Antibiotikum nehmen, aber glücklicherweise wurde es dann plötzlich, und das ist ja auch immer so interessant, im Schlaf merkt man ja, dass es einem nach dem Schlaf so plötzlich besser geht, da tut der Körper ja echt viel und ich habe dann geschlafen irgendwie, das war jetzt von Donnerstag auf Freitag. Und dann habe ich gemerkt, okay, es geht mir echt besser. Und dann sagte der, ja, gucken Sie mal, ob es noch besser wird. Ansonsten müssen Sie Antibiotika gar nicht nehmen. Und ich bin ja kein Freund von Antibiotika. Und jetzt wird es immer besser und besser und besser. Ich konnte heute schon wieder joggen gehen. Ja.
Ja, das ist so. Ich fieber normalerweise auch immer eine Nacht durch und dann geht es auch wieder. Bei mir waren es jetzt 3 Nächte tatsächlich. Aber Fieber bedeutet ja auch, der Körper arbeitet nun mal. Ne? Man muss es nur ein bisschen im Griff behalten. Also auch mal darauf achten,
ja, wie hoch die Temperatur geht. Da bist du natürlich ja voll stößt in ein Horn mit meiner Mutter. Ja, man braucht Fieber, das muss ausgekocht werden.
Es klingt immer so. Ja, nein, es ist nur ein Zeichen, dass der Körper arbeitet. Ne? Also trotzdem, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also Fieber sollte eigentlich nicht zu lange sein und vor allen Dingen nicht zu hoch.
Also es war auch bei mir nur erhöhte Temperatur, 38 Grad. Ist ja jetzt, da gibt es die einen, die sagen, das ist Fieber, die anderen sagen, es ist noch kein Fieber. Also 39 ist jetzt für mich richtig Fieber. Mhm. 38 ist auch nicht schlimm, aber es ist schon krass, wie man das merkt, dass man auf einmal so auffiebert.
Ja, einfach. Es geht so 2 Grad mehr und wir frieren gleich. Mhm. Ja, wir fühlen uns gleich unwohl. Also so hart reagiert der Körper. Mein Freund war es ja so, der hatte ja gleich alle 3. Ne, der hat ja
stimmt.
Sich gerade eine 4. Impfung geholt, hatte sich dann mit Corona und noch eine Angina. Und da hat das Fieber natürlich gesagt 39,7. Da haben wir auch gesagt, jetzt müssen wir es aber wirklich mal ein bisschen doller senken. Auch die kassenärztliche Notärztin hat das so gesehen und hat gesagt, wir kämpfen.
Die kassenärztliche Notärztin.
Ja, ich musste mir eine hier zu mir bestellen und damit das dann alles hier geregelt wird. War am Wochenende zu Ostern auch noch. Ne?
Und da hab ich gesagt, also komm, ich hätte ja mehr einen RTW gerufen einfach. Aber
ja, nee, da hat auch mein Freund ja schon mittlerweile, der weiß dann auch schon, dass er das nicht machen soll, wenn er
also
es
nicht braucht. Also ich habe ja das Glück einer Medizinstudentin und da brauchst du nicht denken, wenn du da keine Felsen oder keine knallharten Werte vorweisen kannst, die belegen, dass du krank bist, wie zum Beispiel Fieber, dann reicht das nicht, wenn du sagst, ich fühle mich krank. Da tut sich noch gar nichts. Ja?
Nein, muss ich aber tatsächlich sagen, ist bei mir auch so. Er schrieb mir dann auch alles Mögliche schon auf und denkt so, aha, ja, okay, jetzt habe ich ja schon mal ein Gesamtbild, jetzt können wir auch was machen. Andere hätten schon gesagt, ja, aber ich renne sofort los in die Apotheke, kein Problem. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen immun gegen, mir geht's schlecht.
Ich habe auf jeden Fall die interessantesten Hausmittel über Instagram zugesendet bekommen, was man nicht alles tun kann gegen eine Nasennebenhöhlenentzündung. Also von einfach Knoblauch oder Zwiebel ins Zimmer stellen, stinkt zwar, aber riecht man eh nicht. Über ordentlich mit Nasenspülung, Nasensalz, über einfach gar nichts, einfach hochziehen und schlucken, waren da die kuriosesten Dinge mit dabei. Ja. Ich kann euch Tigerbalsam, da gibt's das Weiße. Boah, das Rote ist für Muskulatur. Ja, ja, ich habe auch den Fehler gemacht, mir das wirklich hier so oben auf die Nase, das hilft. Ja. Aber das ist so nah an den Augen, dass man durchheult dann.
Genau, also, das ist einfach so, man fühlt sich zwar freier, aber wenn dir die ganze, ich wollte sagen, die Rotze aus den Augen kommt, aber das alles tränt. Ah, ja. Ist auch toll. Ich war heute ja auch bei Hansa, das ist unser Sportverein, also unser Fußballverein.
Ach, Jeck.
Ja, dritte Liga nie mehr. Wir haben den Klassenerhalt gefeiert, aber auch dort waren viele Kolleginnen und Kollegen verschnupft, haben sich auch gegenseitig alle Tipps gegeben, was man machen kann. Die eine hat dann so mit am Ohr ziehen und die Nasennebenhöhlen ausmassieren. Der andere sagt, ja, immer ausschnauben. Der nächste, nein, hochziehen. Also wenn dann plötzlich auch noch 50, 60 Sanitäter aufeinandertreffen und die alle es besser wissen, das macht auch noch Spaß. Ja. Übrigens, nur mal so, die Masken sind zwar gefallen, aber zum Beispiel im Gesundheitsbereich, auch bei Sanitätsdiensten im Ehrenamt wird Maskenpflicht immer noch sehr ernst genommen. Gerade auch aus solchen Gründen.
Also man muss dazu sagen, was ich jetzt mal als meinen großen Erfahrungswert mitgeben kann, ist am Anfang sich gar nicht die Nase zu putzen. Weil ich habe festgestellt, am Anfang war es jetzt auch nur, jetzt wird es ein bisschen eklig oder wir gehen sehr ins Detail, aber es war nur weißer Schleim, der da rauskam. Mhm. Also ist jetzt für mich irgendwie das Zeichen, ist jetzt noch nichts Krasses am Passieren so. Und trotzdem hatte ich schon Fieber. Und ich habe dann erstmal nicht Nase geputzt, nicht Nase geputzt, nicht Nase geputzt, weil wir haben ja schon mal gelernt, auch man soll es ja eigentlich hochziehen, keine Ahnung. Und jetzt dann erst, wo ich merkte, es wird besser, habe ich angefangen, Nase zu putzen. Und da war das dann wirklich auch mit Blut durchsetzt, also auch so gräulich verfärbt. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt schon gut, dass das mal rauskommt.
Genau.
Ansonsten, wenn man die ganze Zeit putzt, dann sorgt man auch die ganze Zeit für einen Unterdruck da oben oder Überdruck. Keine Ahnung, das ist nicht so gut. Deshalb lieber erst am Ende.
Man drückt es sich auch wirklich in die Nebennebenhöhlen, auch in die Ohrtrompete, kann auch dann zu einer Mittelohrentzündung kommen. Also da immer ein bisschen aufpassen, nicht zu doll. Wie gesagt, auch mal hochziehen oder auch mal gehen lassen da drinnen.
Ist aber der Christian darf ja nicht hochziehen. Dann gibt es ja auch dann direkt wieder Ärger aus Aachen. Ne?
Ach, ja, genau. Wenn also wenn ich das währenddessen hier mache, um Gottes Willen. Ja, deswegen... Ja. Halte ich mich immer zurück, beziehungsweise tatsächlich muss ich zugeben, ich schneide auch ab und zu mal Hochgeschniefe raus. Also
Hochgeschniefe,
sehr gut. Ja, wenn ich irgendwie gerade mal huste, räuspere oder ähnliches mache, dann wird das hier gleich rausgeschnitten, nicht, dass wieder drei E-Mails kommen. Liebe Grüße nach Aachen.
Mal eine kurze Frage, wie lange reden wir eigentlich schon? Weil ich habe ja jetzt hier meine neue Einstellung und
Genau, wir sind jetzt bei 18 Minuten. Du kannst aber oben auf den Pfeil gehen neben der Zeit und da auch Zeit auswählen und dann siehst du die Zeit.
Ja, ich habe die Zeit ausgewählt. Das Ding ist halt,
da steht immer eine Stunde. 17. Ja, die 1 musst du wegnehmen. Und
jetzt verstehe ich, okay.
Die erste Stunde. Ihr müsst wissen, Luis hat jetzt ja auch ein Großgerät, ein Logic Pro, ein Apple-Gerät. Wir quatschen jetzt, also ihr hört das wahrscheinlich auch. Er klingt gleich besser, nein. Aber das macht es schon easier manchmal. Außer ein, zwei Sachen, darum müssen wir noch pfeilen.
Genau.
Ja, eine kleine Sache ist noch passiert. Du bist auf Twitch. Also wer...
Ich bin jetzt neuerdings auf Twitch,
Ja, genau. Ich bin auf Discord, beziehungsweise Retterview ist auf Discord. Ja, also wir haben so ein... Und der läuft, der Kanal. Deiner auch. Der wird ja gleich richtig gut angenommen auf Twitch, ne?
Hey, ich bin mit vielen Dingen sehr überfordert. Also zum einen auf TikTok gibt's jetzt Stories, habe ich festgestellt. Habe ich vorhin mal eine gemacht. Ich weiß noch gar nicht, wie man die genau nutzt. Da waren auch die Kommentare so, es gibt Stories. Aber, genau, ich bin jetzt auf Twitch. Ich finde es eigentlich so ganz lustig oder es ist auch eigentlich ganz interessant, so auch mal mit seiner Community irgendwie ins Gespräch zu kommen. Mhm. Die ersten Fragen waren direkt, was spielst du denn da? Also das ist scheinbar schon so, dass man da irgendwie so ein bestimmtes Spiel sehen will. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht so ganz lustig, wenn jetzt so Rettungsdienstler zum Beispiel Emergency 4 oder so mal spielen. Ja. Oder so mal auf Streife reacten oder so mal gucken.
Das können wir auf jeden Fall mal machen.
Genau, ich bin da offen für Vorschläge. Ja. Ist so ein bisschen tricky, sich das alles ein bisschen einzurichten und sich da reinzufinden. Aber es ist eigentlich so, ist es ganz lustig. Discord kam dann auch direkt. Ja, wann gibt's denn den Discord-Channel? Ja, ja. Da bin ich dann komplett ausgeklärt, Leute. Ich muss erstmal auf Twitch ankommen.
Ich habe auch gesagt, also nachdem ich 3 Nachrichten bekomme, wann wir denn endlich mal was auf Discord machen, musste ich mich beschäftigen damit, was ist Discord überhaupt und habe das dann gemacht. Jetzt gibt's eine kleine Retterview-Wache auf Discord, so nennen wir sie dann. Da gibt's einen Pausenraum, da gibt's ein Medikamentenlager, da gibt's eine Fahrzeughalle. Also in der Fahrzeughalle unterhalten sich alle über Einsätze und sowas. Es sind tatsächlich auch sowohl Rettungsassistenten, notfallsanitäre Ärzte sind schon drin und quatschen damit, aber auch
eben... Wie viele Leute sind denn da drin?
Keine, wir haben über 250 und 150 sind in den ersten 10 Minuten gleich mit eingestiegen. Und Alter. Da kommt man gut ins Gespräch und es sind auch lustige Dialoge. Es haben sich auch welche aus Bayern gemeldet, die mal ein bisschen Feedback gegeben haben zu der letzten Folge, beziehungsweise bezüglich Bayern. Wir haben auch
ich ganz... Jetzt muss ich mir auch noch Discord installieren.
Ja, kannst du auch aber Web gehen und ich lade dich dann einfach mal mit ein. Die fragen nämlich alles. Es gab nämlich eine Person, die hat sich als Sprechwunsch ausgegeben. Und das
ja, genau, da habe ich auch schon
Da hat die Person bekommen, aber gleich Kantache bekommen von den UserInnen und Usern.
Ja, ja, genau.
Nur der Louis darf sich so nennen.
Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Schön. Nee, ich bin mal gespannt. Und ganz wichtig, nächste Woche ist, jetzt muss ich mal überlegen, nee, diese Woche noch nicht, sondern danach die Woche ist Redmobil.
Stimmt. Ja, da sind wir ja auch.
Ja, ich bin am 11. da. Ich weiß noch gar nicht, ob da überhaupt irgendjemand ist am 11., außer ich.
Bist schon wieder ganz früh da, ne? Die ganzen Werbegeschenke.
Ja, nee, ich bin den ganzen Tag da irgendwie so. Genau, den ganzen Tag irgendwie da. Ich glaube aber, so Familientag ist ja eher so am Wochenende. Ist wahrscheinlich ja wie auf in Fulda auf der, wie hieß denn das? Ach, in Fulda, in Dingens, wie hieß denn das? Florianmesse in Dresden, ja.
Genau, ja, da werden wir auch schon wieder gefragt, ob wir da ganz oft sind, ob wir da wieder sind.
Ob wir da ganz oft sind.
Ob wir da wieder
ganz oft sind. Da weiß ich nicht, noch haben die Jonita Dresden nicht gefragt.
Na, wir sind immer herzlich eingeladen von denen. Das haben sie ja schon gesagt, ne? Du weißt, ich darf mich wieder auf den Boden legen, dann vom Hund gerettet werden, während du...
Ah, die Geschichte.
Dich kaputt lachst darüber.
Während ich Drehleiter fahre.
Genau, aber auf jeden Fall schön. Ja, ihr werdet uns da auch sehen und ihr merkt ja auch jetzt, je mehr Freiheiten wir wieder alle hier bekommen, wenn ich es mal so nennen darf, werden wir auch mal irgendwo anders zu finden, zu sehen sein. Bevor wir mit dem Hauptthema beginnen, machen wir ein bisschen Werbung.
Übrigens, nicht, dass ihr euch drüber aufregt oder so, aber es ist tatsächlich ja so, man muss ja sagen, je größer und umfangreicher die Projekte werden, desto teurer wird der Spaß. Mhm. Also ich war letztens etwas verwundert, als ich gesehen habe, als ich das Pult, was der Christian jetzt habe, auf Amazon gesehen habe und ihm sagte, guck mal, wie teuer das da ist. Und er sagte, das ist doch genau der Preis, den wir bezahlt haben, Louis. Und ich dachte, oh, so viel. Also wir sind da mittlerweile in Dimensionen. Auch allein dieses Mikro, was ich hier benutze, kostet ja roundabout 400 Euro. Das Pult, das der Christian hat, kostet roundabout 600 Euro. Ja. Der Arm hier, gut, der war jetzt nicht das teuerste, das MacBook zur Aufnahme. Also man kann mittlerweile sagen, es ist mittlerweile im mittleren vierstelligen Bereich, allein diese Kosten. Und wenn man dann noch diese laufenden Kosten hinzuzählt, wie zum Beispiel diese Dienstfahrten von Rostock nach Köln, bald von Köln nach Rostock, oder diese Aufnahmen mit anderen Gästen, die ja dann auch so ein Mikro brauchen, dann ist das schon ganz gut, wenn man so ein Income hat. Also ihr könnt euch sicher sein, die Werbung, die ihr hört, die wird... die kommt in gute Hände, die kommt in,
genau.
Die kommt euch irgendwie wieder zuteil.
Und gleichzeitig spenden wir ab und zu auch mal für gute Projekte, das kann man auch mal durchaus einmal genau. Kurz erwähnen.
Wir sagen nicht für welche, wir wollen es ja nicht beweihräuchern, aber.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall immer gut angelegt und wir vertrinken das jetzt nicht nur mit Kaffee und Tee und anderen Sachen.
Mit Kaffee und Tee,
ja. Ja, mit Kaffee und Tee.
Aktuell mehr Tee als Kaffee.
Gut, nun wisst ihr Bescheid, in 1 bis 2 Spots hören wir uns wieder.
Das war schon wieder mit Werb. Es geht um Impfung.
Genau.
Und wir haben ja schon einige Impfungen abbehandelt. Und man muss dazu sagen, wir haben so die langweiligen Impfungen, würde ich fast sagen. Was heißt langweilig? Aber ja, so die Standardsachen, wo man sagt, okay, Polio ist jetzt nicht so schön. Keuchhusten ist jetzt nicht so schön. Hepatitis B, ja, okay. Tetanus ist jetzt nicht so schön. Aber das, was jetzt kommt, das sind richtig krasse Sachen, wo man sagen will, muss, das will man auf gar keinen Fall haben. Denn das hinterlässt Spuren im ganzen Körper und am krassesten finde ich ja, da kommen wir gleich noch, dass es teilweise auch noch ein paar Jährchen später plötzlich aufploppt und dann einfach umbringen kann. Und deshalb gut, dass es solche Impfungen gibt. Ganz kurz, wir hatten ja Lebendimpfstoffe und Totimpfstoffe unterschieden und heute haben wir, ich muss mal kurz überlegen, aber ich glaube, wir haben schon wieder beides mit drin. Wir haben sowohl Lebend- als auch Totimpfstoff, ne?
Wer darüber noch nicht Bescheid weiß, beziehungsweise vielleicht jetzt irgendwie quer eingestiegen ist zu uns im Podcast, hört euch einfach nochmal Impfung Teil 1 an. Da haben wir nochmal alles über Lebend-, Tod- und Vektorimpfstoffe erzählt, ne, sodass ihr wieder reinfindet. Aber wir können das ja nochmal ein bisschen wiederholen. Also Lebendimpfstoffe enthalten noch geringe Mengen an vermehrungsfähigen Krankheitserregern. Die sind aber so abgeschwächt, dass die Erkrankung selbst nicht mehr ausgelöst werden kann. Ja, man nennt das auch immunkompetent, beispielsweise durch Verlust von bestimmten Virulenzfaktoren, ja, die sonstigen normalen Viren eben haben. Sie imitieren die natürliche Infektion, der Schutz hält aber länger an. Ja, die sind also so präpariert worden und in seltenen Fällen kann auch noch eine leichte Impfkrankheit hervorgerufen werden, beispielsweise so Impfmasern. Ja, also merkt ihr schon, Masernimpfung ist zum Beispiel ein Lebendimpfstoff.
So. Genau, Mumps, Masern, Röteln, Varizellen, also Windpocken und Rota. Mumps, Masern, Röteln kennen wir alle als MMR-Impfstoff. Nicht zu verwechseln mit mRNA-Impfstoff.
Genau.
MMR, einfach nur Mumps, Masern, Röteln. Ich musste zum Beispiel, wann wurde ich das letzte Mal? Ich wurde vor 2-3 Jahren, da kam, glaube ich, die Impfpflicht fürs Gesundheitswesen, für Masern. Die Masernimpfpflicht kam da. Wurde übrigens ohne Wenn und Aber angenommen. Und da musste ich mich tatsächlich auch nochmal MMR impfen lassen. Und genau, wir haben auch Totimpfstoffe, die enthalten dann, wie es der Name schon sagt, abgetötete Krankheitserreger, die nicht mehr vermehrungsfähig sind und somit nur die Erregerbestandteile. Und die werden vom Körper als fremd erkannt. Das körpereigene Abwehrsystem wird dazu angeregt, spezifische Antikörper zu bilden. Und dazu gehört dann zum Beispiel Diphtherie, Hepatitis B, Hämophilus, Influenzae, B, Polio, also Kinderlähmung, Pertussis, also Keuchhusten und der Tetanus. Ja. Genau, und dann haben wir noch die mRNA-Impfstoffe und die vektorbasierten Impfstoffe, die kommen jetzt im Rahmen von Corona. Müssen wir es nicht nochmal wiederholen. Wir gehen jetzt nämlich direkt mal rein.
Nochmal ganz kurz, ja. So in, und zwar hatten wir zu Rotaviren, wir haben uns ja gefragt, ob wir die jetzt bekommen haben, wir beide, die Rotaviren. Ja. Und da wurde uns ja gleich mitgeteilt, nee, könnt ihr wahrscheinlich gar nicht bekommen haben, die impft man nämlich meistens nur im Kindesalter, weil Rotaviren für den Erwachsenen gar nicht mehr so die Rolle
genau,
spielen.
Genau, richtig. Ne? Also wir haben ja festgestellt, dass wir Rota eh nicht mehr hätten bekommen können, weil man es am Anfang impft und es erst seit 2007, glaube ich, gibt.
2006.
Ne? Aber ja. Meine Mutter meinte, glaube ich, dass ich sogar Rota gehabt hätte. Das hätte ich mir wohl in der Kita geholt, irgendwie so. Ich hätte mich in der Kita geimpft.
Ach, du bist so jung.
Oh, ja.
Immer wieder.
Genau.
Ja.
Das erste Ding, eine bakterielle Geschichte, Pneumokokken. Gibt es einen Impfstoff gegen und Pneumo kann man schon vermuten, worum es da geht. Also im Prinzip sind das Pneumokokken, sind Bakterien, die eine Lungenentzündung, also eine Pneumonie, beim Erwachsenen hervorrufen. Und eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung, ist die Entzündung des Alveolarraumes oder, und oder des interstitiellen Lungengewebes und ist zumeist bakteriell, wie auch in diesem Fall Pneumokokken, und stellt die häufigste zum Tode führende Infektionskrankheit durch Bakterien in den Industrienationen dar.
Also auch ein schwieriges Wort, interstitiell, ne? Was heißt interstitiell? Ist so der Zwischenraum, ne? Der Lungenzwischenraum.
Genau, der Zwischenraum.
Ja.
Und Erregerspektrum kann man unterscheiden, je nach Alter und wo man es erworben hat, ambulant oder im Krankenhaus. Denn viele Lungenentzündungen holt man sich auch nosokomial, also im Krankenhaus. Und bei Kindern können diese Pneumokokken eben wirklich sehr schwere Erkrankungen, Hirnhaut zum Beispiel, Lungen- oder Mittelohrentzündungen hervorrufen. Gerade Hirnentzündungen und Meningitis sind ja echt nicht ohne. Mhm. Und besonders Säuglinge, Kleinkinder sind durch diese Infektion mit Pneumokokken gefährdet. Und bei 2-10% der Erkrankten verläuft die Erkrankung tödlich. Und bei 15% bleiben Folgeschäden. Man darf ja nicht vergessen, ich mache das nochmal kurz. Das ist zum Beispiel meine Lunge. Ich hatte nämlich auch eine ganz schwere Lungenentzündung. Ob das jetzt Pneumokokken waren, das weiß ich gar nicht mehr, im Kindesalter. Und das wirkt sich wirklich bis zum Erwachsenenalter aus. Also es ist echt nicht zu unterschätzen. Und gerade wenn man dann wieder ganz alt wird, ich glaube, Lungenentzündung steht ja auch hier, ist so Mist bei ganz alten Patienten so mit der häufigste Todesgrund. Ne? Ja. Also wenn man als ganz alter Mensch eine Lungenentzündung hat, dann sieht es wirklich, wirklich schon mal schlecht aus.
Genau, die Kolleginnen und Kollegen werden da einfach auch ein Lied von singen können, wenn wir da irgendwie Menschen im betagten Alter rausholen müssen, weil sie die Lungenentzündung wirklich lange mit sich mitschleppen. Meistens auch schon, wenn sie vorerkrankt sind an der Lunge, sich dann holen, weil sie nicht mehr richtig durchatmen, kann so eine Pneumonie einfach sehr gut gefördert werden. Wann bekommt man aber die Impfung? Wieder für die Eltern gerade hier vielleicht wichtig mitzuhören. Ja, mit 2 Monaten gibt es dann meistens die in der ersten Grundimpfung, mit 4 Monaten dann in der zweiten, mit 11 Monaten dann auch in der dritten, laut STIKO-Empfehlung. Zusätzlich sollte man nochmal bei Personen über 60 Jahren geimpft werden. Also fragt auch da vielleicht nochmal nach, weil es eben hier diese hohe Letalität gibt in der Altersgruppe. In der Regel ist die gut verträglich. Sehr häufig gibt es kleine Rötungen an der Einstichstelle. Müde wird man davon eben auch. Man kann auch mal Fieber bekommen bis 39 Grad und nach 3 Tagen klingen dann aber diese Symptome auch wieder ab. Wichtig, bei 1 von 10.000 Fällen kann auch mal ein Fieberkrampf dadurch entstehen. Das macht die Impfung jetzt nicht gefährlicher. Fieberkrämpfe, darüber haben wir schon öfter mal geredet, auch in unseren Einsatzgeschichten. Aber man soll das auf jeden Fall bedenken, wenn das Fieber sehr schnell hochgeht bei Kleinkindern, bis zum 4. Lebensjahr ist das, glaube ich, so, dann kann hier mal ein Fieberkrampf auch entstehen. Sollte der häufiger vorkommen, bitte schnellstmöglich beim Hausarzt vorstellen.
Genau, aber Fieberkrampf ist auch immer der Klassiker, haben wir schon oft gesagt, jetzt machen wir bestimmt auch nochmal eine eigene Folge drüber. Sieht immer schrecklich aus, ist aber eigentlich wirklich ganz harmlos und verläuft wirklich ganz komplikationslos. Kind wird da keine Folgeschäden von haben. Genau. Ja, zur Ätiologie, also wo holt man sich Pneumokokken? Pneumokokken.
Das lassen wir drin, das fand ich gut.
Zum einen ambulant, also zum Beispiel im Club, also ist der häufigste Erreger bei Erwachsenen. Nosokomial, also im Krankenhaus, da natürlich auch dann eher aber hervorgerufen durch Pseudomonas oder Enterobakterien, Staphylokokken. Also nicht nur die Pneumokokken machen jetzt unbedingt diese Lungenentzündung. Und dann gibt es noch diese neugeborenen Pneumonie, dafür verantwortlich Escherichia coli, auch Pneumokokken, das Haemophilus influenzae. Und da haben wir ja schon über die Impfung gesprochen. Infektionswege sind hier die Tröpfcheninfektionen, ganz klassisch, sind Bakterium und Risikofaktoren, hohes Alter, schlechter Immunstatus, chronische Erkrankungen, zum Beispiel eine COPD, also sowieso schon, wenn man pneumologisch, sag ich mal, vorgeschädigt ist, Asthma, Bronchiale und eine maschinelle Beatmung, ist auch ein Risikofaktor. Wir kennen das ja zum Beispiel auch von Covid, dass er nun mal auch sehr schwere Lungenentzündung hervorruft. Und hier sagt man ja 50-50 ab dem Punkt, wo der Patient intubiert ist. Und da ist ganz interessant tatsächlich, ja, da reden wir gleich über den Rechner, den man da, den man dazu machen kann. Aber ich kann mich noch erinnern, dass der Jens Spahn hatte, glaube ich, damals ganz am Anfang der Covid-Welle auch nochmal dazu aufgerufen, dass sich ältere Leute gegen Pneumokokken impfen lassen sollen. Mhm. Genau, ja. Ob das jetzt was gebracht hat, weiß ich nicht.
Mit aus diesem Grund. Ich kann ein Lied davon singen, wie gesagt, ist ja überall bekannt und so weiter, dass zum Beispiel, also dass bei mir jemand auf der ITS liegt und man hat hier sehr schnell versucht, auf ein Tracheostoma umzusteigen, weil gerade so eine maschinelle Intubation, also eine Intubation, die maschinell beatmet wurde, sehr schnell zu einer Pneumonie führt, ist auch passiert tatsächlich. Man hat dann sehr schnell gewechselt und dort wird jetzt gut gefiltert und die Komplikationsrate sinkt rapide ab, wenn man das Ganze eben über ein Tracheostoma dann beatmet. Aber genau, deswegen soll man eben lange die Person auch nicht so lange intubiert lassen, sondern eben auf eine Alternative umsteigen. Entweder man entwöhnt die Leute oder man muss eben auf so etwas wie ein Tracheostoma, also ein Luftröhrenschnitt, für die, die nicht wissen, was das ist, zurückgreifen.
Symptome? Also es ist ja eine Entzündung und deshalb, das ist schon wichtig, muss man sagen, der Patient hat Fieber. Also so kann man das vielleicht auch für sich so ein bisschen eingrenzen, wenn man so ein bisschen hüstelt oder so, aber noch kein Fieber hat, dann ist erstmal eigentlich alles okay, dann kriegt der Körper das auch so ganz gut oder hält er das so ganz gut in Schach. Aber meist hat man hier wirklich sehr, sehr hohes Fieber, so war es auch bei mir damals als Kind. Einen produktiven Husten mit so gelblich-grünem Auswurf. Man ist tachypnoe, also man atmet sehr schnell, man hat Schmerzen beim Atmen, natürlich insbesondere beim Einatmen. So ein starkes Stechen müsste das sein, immer dann beim Einatmen. Veränderte Blutwerte natürlich, erhöhte Leukozyten. Und bei Neugeborenen kann es eben durch diese Pneumokokken neben der eigentlichen Lungenentzündung auch noch so zu eitrigen Meningitiden kommen, also zu eitrigen Hirnhäuten. Also alles nicht so schön, gerade bei Neugeborenen. Und daraus können natürlich wieder dann diverse Komplikationen entstehen.
Ja, und zum Beispiel die Pleuritis, ne? Also die Entzündung des Rippenfells, das Pleuraemphysem, also Eiter in der Pleuralhülle, das ist zwischen eurem Rippenfell und der Lunge beispielsweise. Es kann eine Sepsis, eine Vergiftung entstehen. Auch das ARDS, das Acute Respiratory Distress Syndrom, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, in unserer ECMO-Folge. Keine ausreichende Oxygenierung heißt das eben, also führt dazu, dass man eine intensivmedizinische Behandlung und eine Beatmungstherapie eben benötigt. Und die kann, ja, wenn man das nicht schnell genug behandelt, irgendwann auch mal an die ECMO führen, also wieder als Ultima Ratio. Deswegen sollte das schnellstmöglich erkannt und behandelt werden.
Ansonsten gibt es da so diverse so Verläufe. Meist ist das nach 9 bis 4 Wochen dann alles wieder im Rahmen. Allerdings, da gibt es jetzt auch verschiedene Blutwerte, die man da messen kann. Damit müssen wir euch jetzt hier nicht belasten an der Stelle. Wichtig ist, es gibt so einen CURB-65-Rechner. Der wird zum Beispiel Notaufnahmen verwendet, um direkt einschätzen zu können, wie hoch ist das oder was für eine Therapie sollte der Patient, der hier gerade ist, bekommen, wenn der Verdacht auf eine Lungenentzündung vorliegt. Mhm. Und da wird dann zum Beispiel gefragt, liegt eine Bewusstseinseintrübung, Verwirrung vor? Wenn man sagt nein, dann wird am Harnstoff gefragt, okay, wenn man das nicht weiß, dann Tachypnoe, nein, Hypotonie, okay, auch nicht. Alter 65 Jahre und sobald dieses Kriterium erfüllt ist zum Beispiel oder nur eines dieser Kriterien mit Ja beantwortet wird, dann ist direkt die 30-Tage-Mortalität liegt da bei 5,2% und es wird eine stationäre Aufnahme empfohlen. Also ab 65 Jahre größer gleich, Lungenentzündung heißt direkt stationäre Aufnahme. Ja. Wird gar nicht lang gefackelt. Und sobald man im Prinzip noch zwei weitere Kriterien erfüllt, ist man dann auch direkt intensivpflichtig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt bewusstseinseingetrübt ist und zusätzlich noch, gut, Tachypnoe über 30 die Minute, wird man jetzt nicht atmen. Aber jetzt, wenn man so ein bisschen hypoton ist vielleicht oder erhöhten Harnstoff hat, dann geht es direkt auf die Intensiv. Und dann ist tatsächlich die 30-Tage-Mortalität 31%. Das ist schon echt krass.
Ja. Ne, ansonsten bei der Bildgebung, wenn man da mal drauf geht, wenn ihr mal so ein Röntgenbild seht von der Lunge, normalerweise ist die Lunge immer schön dunkel, ne, also schwarz, zumindest auf dem Röntgenbild sollte sie dunkel sein. Und wenn man aber eine Pneumonie hat, dann bilden sich da so milchige Verfärbungen, ne, und die deuten eben darauf hin, dass es hier zu einer Pneumonie kommt. Und wenn das natürlich ganz schlimm wird, dann ist die ganze Lunge recht weiß, ne, weil auch hier wieder dieser interstitielle Raum komplett entzündet ist, die Alveolarwände eben hier auch auch teilweise zerstört werden. Die Makrophagen haben da dann gut gearbeitet schon. Für diejenigen, die sich für Blutwerte interessieren, CRP ist hoch, BSG hoch und auch das Prolactin, PCT-Werte.
Procalcitonin.
Oh, Procalcitonin, ja, PCT. Ne, das sind immer so die Werte, die dann eben hochgehen. Gerade auch hier bei bakteriellen Infekten steigen die eben schnell auf.
Ansonsten haben wir ja schon gelernt, was tut man bei bakteriellen Erkrankungen, was man bei viralen Erkrankungen nicht machen kann. Man kann ein Antibiotikum verordnen, hängt jetzt davon ab, was für eine Art der Pneumonie, aber im Regelfall gibt man so Amoxicillin, habe ich hier jetzt auch noch liegen, für meine Geschichte könnte ich jetzt nehmen. Und genau.
Wichtig vielleicht nochmal zu erwähnen, Antibiotika nimmt man immer bis zum Schluss, ja, also so
bis
wie es der Arzt
Schluss,
sagt und selbst dann auch wenn eine Besserung schon auftritt und so weiter, immer weiter nehmen, so wie es der Arzt euch verschrieben hat, bitte. Ja.
Und danach sollte man erwägen, ob man ein Probiotikum nimmt, genau. Also um den Magen-Darm wieder aufzubauen. Ich bin ja laktoseintolerant, seit ich damals so viel Antibiotika nehmen musste. Sterblichkeit 3-4, 25% in Deutschland ist echt viel, muss man sagen, ein Viertel. Und andere Länder, die diese Impfung nicht haben, zum Beispiel Afrika, fast 500.000 Kinder unter 5 Jahre jährlich an einer Pneumonie. Also es ist echt nicht ohne.
Genau. Wir packen euch nochmal einen Link rein und so weiter bezüglich Pneumokokken-Erkrankungen, damit ihr auch mal seht, woher so die Infos alle sind und wie das sich weltweit verhält. Ist, glaube ich, auch mal ganz interessant, wer sich da noch weiter interessiert. Ansonsten war es das erstmal zur Pneumonie. Wir gehen weiter.
Aber ich muss sagen, ich werde das jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Hier stand ja drin, dass man sich ab 65 wieder impfen soll. Mhm. Das bedeutet, ich werde, glaube ich, mit meinen Großeltern mitteilen, dass sie sich ja mal gegen Pneumokokken impfen könnten.
Ja, das kann man durchaus mitnehmen. Könnt ihr da zu Hause auch mal. Ne? Und wenn Sie fragen, wer euch das gesagt hat, wir waren's.
Wir waren's.
Genau. Kommen wir mal zu Mumps. Mumps hat jeder schon mal gehört. Auch da wird man häufig gegen geimpft. Nennt sich übrigens auch Ziegenpeter. Wusste
weißt
ich
warum?
Auch nicht. Nee, wahrscheinlich wegen der Aufbewegung daran. Und
weil es kommt vereinzelt so dazu, dass sich die Ohren so extrem abstellen.
Ah.
Und wie wenn du so einer Ziege ins Gesicht guckst quasi und dann die Ohren so siehst. Deshalb sagt man Ziegenpeter. Das hat in Österreich, muss ich glatt noch mal kurz nachschauen, gibt es da noch lustigere Namen, also was heißt lustig, ne? Aber noch ulkigere Namen für.
Auf jeden
und zwar
Fall.
Sowas wie, da nennt man es,
Ohrenmüggeli.
In der Schweiz Ohrenmüggeli. Oder Wochentölpel, Bauernwetzel.
Ah, ja.
So nennt man Mumpf.
Ja.
Mumps.
Ja, so interessant, witzig das auch klingt. Sie ist hoch ansteckend, ja, auch hier wieder über Tröpfcheninfektionen verbreitbar. Und hauptsächlich eben betrifft es Kinder von 2 bis 15 Jahren, also doch noch recht lange. Ja, die Impfung ist auch hier eine Lebendimpfung, ja, wird in der ersten Grundimmunisierung mit 11 Monaten gegeben, in der zweiten dann mit 4 Monaten. Meist impft man bei der G1 auch Mumps, Masern, Röteln, das haben wir ja vorhin auch schon wieder gesagt. In einer Spritze eben. Und dann geht es weiter. Die STIKO empfiehlt von 11 bis Monaten bis 17 Jahren hier auch nochmal zu. Warum bis 17? Naja, wahrscheinlich ist für 15 doch nicht so ganz Schluss.
Ne? Ja, wahrscheinlich. man kann auch bei unvollständigem oder unklarem Impfstatus eine Postexpositionsimpfung machen. Also, wenn man quasi sich da sicher ist, dass man nicht ausreichend Impfstatus hat und man glaubt, dass man sich mit Mumps infiziert hat und das ist erst 5 Tage her oder bis 5 Tage her, dann kann man sich tatsächlich doch noch impfen lassen dagegen. Sehr interessant.
Ja, im Gegensatz zu Pneumokokken betrifft oder wird das Ganze hier erregt durch das Mumps-Virus, ja, also das Virus hier kein Bakterium und häufiger sind Männer betroffen. Ja.
Ja, irgendwie die Natur hat das mit der Gleichberechtigung noch nicht so mitbekommen, ne?
Ja, vielleicht hat sie auch gesagt, ach, die Frauen, die haben wir jetzt schon genügend gequält.
Ja, genau, jetzt mal die Männer. Jetzt müssen wir die Männer mal ein bisschen dezimieren hier. Ja. Wie wird es übertragen? Über Speichel. Alles, was hochinfektiös ist, kann man sich eigentlich immer merken, kann nur über Speichel irgendwie sein, weil Speichel ist ja so das, was hier quer durch die Gegend fliegt. Und dazu kommt, dass er sehr kontagiös ist, also noch sehr, 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 also sehr hohe Viruslast auch in sich hat, dieser Speichel. Und Betroffene sind sogar noch 7 Tage vor und 9 Tage nach Krankheitsbeginn infektiös. Ja. Asymptomatische Patienten sind genauso infektiös, jetzt nicht, wie es man zum Beispiel bei Corona beobachtet hat, wenn die irgendwie so einen höheren CT-Wert hatten oder sowas, dass, und überhaupt keine Symptome, dass die nicht infektiös sind, gilt hier nicht. Und Inkubationszeit bis zu 25 Tage. Also frühestens 12, maximal 25 Tage, dann weiß man auf jeden Fall Bescheid. Und
für alle, die nicht wissen, was Inkubationszeit bedeutet, ist immer der Zeitpunkt der Ansteckung bis hin zum Ausbruch.
Bis zum Ausbruch der Krankheit, genau.
Genau. Ja, wie sieht's aus mit der Pathophysiologie? Also was passiert zum Beispiel jetzt innerhalb der Ansteckung bis zur Erkrankung? Es tritt über den Nasenrachenraum eben ein, also Mund und Nase. Die Vermehrung geht über die Schleimhäute sowie die Lymphknoten. Der Übergang eben in Speicheldrüse, die Tränendrüse, Brustdrüse, Bauchspeicheldrüse, Hoden, Eierstöcke und sogar im Nervensystem ist das Ganze möglich. Und wie sehen denn dann so die Symptome aus? Also was bekommt man da? 50% sind asymptomatisch und der Rest, ja, für die Krankheit charakteristisch ist erst die einseitige, im Verlauf auch beidseitige Parotitis, die Entzündung der Ohrspeicheldrüse. Es liegt also quasi auf dem Ohrhöhe der Wange. Na, könnt ihr mal so gucken, Ohrhöhe, Wange da hinten. Und das schwillt dann gut an, tut ordentlich weh. Ja, und die Speicheldrüse kommt da eben gut zur Geltung dann in den Schmerz und Fieber bekommt ihr eben auch.
Genau, dann schwillt der Hals noch an und teilweise ist das dann so krass, dass der Hals so krass anschwillt, dass die Ohrläppchen abstehen, also Dumbo-mäßig und daher kommt dann halt auch dieser Name, Ziegenpeter. Komplikationen, wir haben es ja gerade gehört, wo das überall sich aufhält, in der Bauchspeicheldrüse, Hoden, Eierstöcke, das bedeutet auch überall da kann das Virus natürlich dann auch Schaden anrichten und kann also im Prinzip ganz einfach zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung führen, zu einer Orchitis, also einer Entzündung des Hodens, in 25% sogar, zu einer ernsthaften Meningitis, 5-10%, und einer Meningoenzephalitis mit Krampfanfällen, neurologischen Ausfällen. Und wir ahnen es schon, wenn etwas die Geschlechtsorgane befallen kann, dann besteht natürlich auch immer die Gefahr der Zeugungsunfähigkeit im Raum. Und weil natürlich auch die Ohren da so krass angegriffen werden von bleibende Hörschäden. Also es ist wirklich nicht ohne und leider ist auch die Impfung hier das Einzige, was hilft, denn es ist eine virale Erkrankung. Das bedeutet auch hier wieder, man kann nichts tun. Und man kann Symptome bekämpfen, zum Beispiel durch Schmerzmittel und durch die Einführung jetzt dieser Impfung ist die Inzidenz deutlich zurückgegangen, auch in Deutschland. Allerdings, hilft hier wirklich nur die Impfung frühzeitig. Ansonsten, wenn man es kriegt, dann ist auf jeden Fall Ende im Gelände. Und Hier ist es jetzt so, dass man nach durchgemachter Erkrankung lebenslange Immunität hat. Die Frage ist natürlich, zu welchem Preis dann. Und bei einem leichten Verlauf ist die Prognose eigentlich sehr gut. Bei schwereren Verläufen können dann durchaus Folgeschäden bleiben, je nachdem, welche Komplikationen während der Erkrankung aufgetreten sind. Ist übrigens eine Krankheit, die meldepflichtig ist. Ja. Bei Verdacht, Krankheit oder Tod.
Und ihr müsst euch vorstellen, also Meningitis, das klingt gar nicht so schlimm, aber so eine Hirnhautentzündung, echt, da liegt ihr im Krankenhaus, es muss dunkel sein. Alles, was irgendwie an Reizen auf euch eintrifft, tut weh. Es sind Schmerzen, die man versuchen kann natürlich mit den Medikamenten zu behandeln, aber die Schmerzen bleiben irgendwie trotzdem immer. Ihr kriegt einen Nackenschmerz, es tut einfach, es ist schlimmer genau, teilweise
könnt, als so eine Migräne. Das macht man dann auch, diesen Test macht man dann, Kinn auf die Brust legen. Genau. Das kriegt ihr nicht hin. Also so kann man immer ganz schnell gucken, ist das was an den Meningiten?
Sogenannter Meningismus dann. Ne?
Wenn man der so, Meningismus, genau. Und das ist ein höllischer Schmerz wirklich. Also es ist nicht irgendwie, dass es zieht, es ist ein höllischer Schmerz. Und alles, was irgendwie nur im Ansatz mit Gehirn oder Herz zu tun hat, genauso wie die Herzmuskelentzündung. Also da könnt ihr einfach nur beten, wenn ihr das ohne Folgen übersteht. Deshalb, ihr seht schon, das sind wesentlich krassere Erkrankungen hier als das, was wir jetzt noch beim letzten Mal hatten, wo man sich beim letzten Mal vielleicht dachte, ja gut, dafür jetzt so viel impfen, ja, habe ich halt. Nee, das ist echt hier nicht ohne. Und was genauso wenig ohne ist, sind die Masern. Auch eine virale, hoch ansteckende Infektionskrankheit, die wirklich zu sehr, sehr schwerwiegenden Komplikationen führt. Also das ist hier eine Lebendimpfung auch. Die erste gibt es mit 11 Monaten, die zweite mit 4 Monaten und hier auch wieder MMR, also Mumps, Masern, Röteln in einer Spritze. Und man kann auch hier, genau wie bei Mumps gerade, bei unvollständigem oder unklarem Impfstatus eine Postexpositionsimpfung machen. Auch hier wieder bis 5 Tage nach Kontakt, wenn man immunkompetent ist. Die Komplikationen sind hier ein bisschen stärker von der Impfung. Also Fieber haben 5-15%. Ich weiß gar nicht, hatte ich Fieber? Nee, ich glaube, ich hatte nur so ein bisschen Unwohlsein. Ein Ausschlag, der jetzt nicht ansteckend ist, bekommen 5%. Schmerzen, Gelenkschmerzen, Arthralgien 1%, Fieberkrämpfe 0,5%. Die eine sehr, sehr schwere Nebenwirkung ist eine Anaphylaxie oder Enzephalitis, also eine Entzündung des Hirnparenchyms mit einer bei 1 Million Impfungen. Und auch hier besteht eben die Möglichkeit einer Postexpositionsprophylaxe, haben wir bereits oben angesprochen.
Genau. Das ist übrigens, wenn man das vergleicht, und da könnt ihr euch nochmal Folge 1 angucken, da haben wir schon über die Auswirkungen einer Masernerkrankung geredet. Ja, und haben euch mal gesagt, wie viele von 10 Millionen Kindern, die jetzt nicht geimpft sein würden, was die da alles bekommen. Ja, da ist das, was wir hier gerade gelesen haben über die Impfung selbst, also wirklich ein Klacks. Ja, das kann man durchaus so hinnehmen und nichts, was hier irgendwie dazu führt, dass die große Nachwirkungen haben, ne, oder dass Komplikationen dann verbleiben, das ist hier nicht so.
Was man schon ehrlicherweise sagen muss, da kommen wir gleich drauf, aber SSPE kann tatsächlich auch durch die Impfung ausgelöst werden. Da reden wir gleich drüber. Ich glaube, aber auch also es ist auf jeden Fall geringer, als wenn man Masern gehabt hat. Mhm. Genau. Aber erstmal zum Thema Epidemiologie.
Genau, trotz der Impfung schwanken die Fallzahlen nach wie vor zwischen irgendwie so, also unter 200 bis 2500 Fälle pro Jahr in Deutschland. Das Masernvirus ist ein RNA-Virus, wird übertragen auch hier durch Tröpfcheninfektionen, also das Einatmen von ausgehusteten Aerosolen. Bereits ein kurzer Kontakt über einige Meter Entfernung kann eben zu Infektionen führen. Es ist eine hoch ansteckende Krankheit. Man ist so infektiös 5 Tage vorher und 4 Tage nach Auftreten dieses Ausschlages. Aber kurz nach dem Auftreten des Exanthems ist die Kontagiosität, also die Ansteckungsfähigkeit, am höchsten. Die Inkubationszeit beträgt hier 8-10 Tage.
Ja, typische Staaten sind so dieses Prodromalstadium, das ist das Vorstadium, da hat man Fieber, Schnupfen, bellenden Husten, dann könnte man es quasi auch schon für Keuchhusten handeln und eine Konjunktivitis, also eine Bindehautentzündung, man ist lichtscheu, das ist schon eher untypisch, könnte man denken, ja gut, hat er jetzt hier Migräne und das ist eben das Problem genau, also nach diesen Symptomen kann es halt alles sein, Schnupfen, bellender Husten, Bindehautentzündung, deshalb sehr viele Differentialdiagnosen und deshalb wird es auch sehr oft in diesem Vorstadium falsch diagnostiziert. Nach 3 Tagen merkt man allerdings so oder bemerkt man Veränderungen im Mund, dunkle Flecken am weichen Gaumen, sogenannte Koplikflecken. Und zwischen den einzelnen Stadien, auch sehr gefährlich, flacht das Fieber wieder ab. Dann denken die Patienten, oh, jetzt wird es endlich besser. Und dann kommt das Fieber so richtig zurück und dann geht es nochmal richtig schlechter. Mhm. dann kommt nämlich dieses Exanthemstadium. Das kommt dann einige Tage nach diesem Prodromalstadium. Hohes Fieber, schweres Krankheitsgefühl, vergrößerte Lymphknoten und dieses sehr, sehr typische Exanthem, also dieser krasse Ausschlag, der meist hinter dem Ohr beginnt und sich dann auf den ganzen Körper ausdehnt. Und der ist wirklich tiefrot und sind auch teilweise ineinander übergehende, großflächige, rote Areale. Und die Patienten fühlen sich wirklich richtig, richtig elendig. Und das Ablassen des Exanthems kommt nach etwa 5 Tagen dann.
Ja, genau. Wie wird das Ganze therapiert, wenn man es dann doch bekommt? Ja, man bekommt hier diese Antipyretika, also Fiebersenker. Ja. Und manchmal kann sich eben so eine bakterielle Superinfektion drauflegen. Ja, das kann man dann aber antibiotisch therapieren, weil das dann bakteriell wäre, nicht die Masernerkrankung selbst.
Das ist übrigens die größte Gefahr generell bei viralen Erkrankungen. Auch so, also die Viren fangen erstmal an und machen erstmal Murks und dann, wenn man Pech hat, legt sich dann immer noch eine bakterielle Superinfektion drauf. Und da muss man nämlich auch noch Antibiotika nehmen, dann ist der Körper mit allen völlig überfordert.
Ja, dann eben kommt auch dieses Masernkrupp dazu, das haben wir ja vorhin schon erzählt, also auch eine Kehlkopfentzündung, die gerade bei kleinen Kindern richtig lebensgefährlich werden kann. Wenn die keine Luft mehr bekommen in diesem kleinen Kehlkopf, muss man wirklich stark aufpassen. Deswegen beobachtet bitte eure Kids immer noch danach über mehrere Tage. Das werden euch aber auch die Kinderärzte hoffentlich sagen. Also wenn die das noch nicht ganz erkannt haben, beziehungsweise sagen, man kann nicht genau ausschließen, ob es jetzt ein Keuchhusten ist oder eben Masern, dann hier bitte weiterhin beobachten. Auch, ihr habt es ja vorhin schon gehört, hinter den Ohren immer mal gucken, kommt so ein Ausschlag oder eben nicht. Ja? Ansonsten gibt es noch die Masernenzephalitis, die tritt 2 Wochen nach diesem Ausschlag auf, ist eine starke Entzündung da würden die Myelinscheiden, ja, um die Nervenbahn herum, also wer so ein bisschen Bio hatte, da gab es dann diese Myelinscheiden, ja, weiß man aber, was das ist. Und die sind eben um diese Nervenbahn drumherum super wichtig, damit die Reizweiterleitung eben funktioniert. Und die werden dort eben angegriffen. Da kann das dann quasi wie bei einer MS abgebaut werden und die Reizweiterleitung funktioniert nicht mehr. Man kann ja die Gliedmaßen nicht mehr richtig bewegen.
Das kommt eben. Kennen wir alle aus dem Bio-LK. Demyelinisierung ist ja so klassische multiple Sklerose-Krankheit, dass dann eben, weil diese Myelin, die erhöhen ja irgendwie den elektrischen Widerstand, dadurch, dass sie drum sind, dadurch ist die Reizweiterleitung schneller. Und wenn die sich auflösen oder ablösen, dann ist eben diese Reizweiterleitung sehr verlangsamt.
Wie so ein Isolator um ein Kabel herum quasi. Jetzt mal ganz profan erzählt. Ne? Also die sorgen dafür, dass einfach die Reize nicht irgendwo abgelenkt werden, sondern genau da ankommen, wo sie hin sollen. Ne? Es kommt zu Kopfschmerzen weiterhin, Fieber, epileptische Anfälle können kommen, motorische Ausfälle, klar, wenn die Myelinscheiden da beschädigt sind und auch Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma. Die Letalität liegt übrigens hier so bei 10-20%. Es gibt auch eine andere Form, wo der Ausschlag vorher vorkommt, nicht auftritt. Hier ist die Letalität bei 85%, ja, weil hier die meisten immunsupprimierenden Betroffenen sind. Also wenn jemand sowieso schon Immunschwäche hat, dann kann es sein, dass...
Und dann Masern, dann ist quasi Ende im Gelände. Das ist
wirklich schwierig.
Und richtig krass ist dieses SSPE, dieses subakute skleroisierende Panenzephalitis. Mhm. Das ist so eine Spätkomplikation. Also man hat jetzt Masern gehabt, dachte sich, okay, alles gut, haben wir gut überstanden. Und dann kommt es bei einer von 10.000 Masern-Infizierten nach 2 bis 10 Jahren dazu, dass man irgendwie bemerkt, das Kind hat einen Leistungsverlust in der Schule, kann sich nicht mehr so gut konzentrieren. Und da kommt es nämlich auch zu einer Demyelinisierung und zu einer Entzündung des Gehirns. Und das endet immer, also wirklich 100% endet es immer tödlich. Das Kind kriegt irgendwann Krampfanfälle, baut geistig immer weiter ab und dann irgendwann fällt es ins Koma und dann ist das Kind tot. Und das ist richtig, richtig, richtig krass. Wenn man nach 10 Jahren irgendwann merkt, also man denkt irgendwie, man die Masern, okay, ich hatte mal Masern vor 10 Jahren, muss ich überlegen, man hat das dann irgendwie mit, keine Ahnung, 2 Jahren und ist man 12, so, das ist ja schon ein riesen Zeitraum. Dann auf einmal merkt man, irgendwas stimmt nicht so und dann ist das Kind nicht mehr zu retten. Und diese 1 zu 10.000, das ist auch nicht wenig. Und da gibt es tatsächlich, habe ich gelesen, auch vereinzelt Studien, die sagen, es ist eigentlich häufiger. Ist auf jeden Fall nicht ohne. Also es ist gut, wenn man da auf jeden Fall geimpft ist gegen.
Genau, ne, denn die Impfung führt eben dazu, dass SSPE so gut wie gar nicht mehr ausgelöst werden kann, wenn man sich nicht impfen lässt. Und wir hatten ja das mit diesen 10 Millionen Kindern, dann können da bis zu 20.000 Kinder betroffen sein mit der SSPE. Und ich finde, das ist echt eine Riesenzahl. Ja, die Prognose, Wie sieht es da aus? In Deutschland ist die Letalität bei 0,1%, in anderen Ländern bei bis zu 6%. Jedoch häufig kommen diese Langzeitfolgen eben, die dann auftreten durch leichte Immunschwäche über Monate bis hin zu Jahren. Seit März 2020 ist die Masernimpfung vorgeschrieben, wie Louis schon gesagt hatte, für Kinder vor allen Dingen ab dem Alter von einem Jahr. Ihr kommt in manche Kitas gar nicht mehr rein ohne Masernimpfung. Ja, Eltern werden da ein Lied von singen können.
Und Personen des Gesundheitsdienstes, das sind wir.
Ja, genau, da kommen wir eben auch mit zu. Auch wir mussten überall den Impfausweis vorzeigen und sagen, hier, ich habe eine Masernimpfung oder ich musste sie jetzt eben dann machen. Also du musstest sie machen, ich hatte sie durch die MMR und damit war alles gut. Ansonsten kommt man auch hier nicht weiter. Meldepflichtig ist, sind Masern, also allein schon der Verdacht ist meldepflichtig, so wie natürlich Krankheits- und Todesfälle, sie müssen auch gemeldet werden und auch bei durchgemachter Infektion gibt es eine lebenslange Immunität, ja, also wenn man es dann doch gehabt hat, ist man ein Leben lang immun.
Yay.
Ja, muss man trotzdem nicht machen, genau. Bei der ganzen Komplikationsrate, also ganz ehrlich.
Jetzt hatten wir Mumps, jetzt hatten wir Masern und jetzt hatten wir Röteln und man kann sich denken, da das ja ein MMR-Impfstoff ist, das heißt, ein Impfstoff schützt gegen alles, dann werden Röteln jetzt nicht Bakterien sein, sondern es ist natürlich auch viral. Röteln wird durch das Rötelnvirus verursacht, auch eine Infektionskrankheit, typisch im Alter von 5 bis 9 Jahren. Und auch hier ein Exanthem, also Hautausschlag hinter dem Ohr beginnend, ist auch natürlich eine Lebendimpfung. Es ist ja aus dem gleichen, es kommt ja aus der gleichen Spritze, ist ja nicht aufgeteilt, die Spritze, so in 3 Abteilungen. Und erste kriegt man genau 11 Monate, dann 4 Monate und das Ganze gemeinsam mit Mumps Masern. Zur Epidemiologie, auch hier Tröpfcheninfektion, Rötelnvirus, auch ein RNA-Virus und der Mensch ist der einzige Wirt, das heißt ohne den Menschen gäbe es dieses Virus gar nicht und kann tatsächlich auch diaplazentar, also über die Plazenta, also vom Mutterkuchen zum Baby übertragen werden und man ist 7 Tage vor und 7 Tage nach diesem Ausschlag infektiös. Ausnahme eben mit Kindern, die jetzt das Ganze über die Plazenta bekommen haben, die sind bis zu einem Jahr infektiös. Und es ist aber bei weitem nicht so ansteckend wie die Masern. Inkubationszeit 14 bis 21 Tage. 50% der Fälle sind asymptomatisch, also auch noch sehr, sehr tückisch, weil 50% die Hälfte merken es überhaupt gar nicht oder haben keine typischen Symptome dafür, die jetzt zum Beispiel wären mildes Fieber bis 38 Grad, Kopf- und Gliederschmerzen. Ich meine, gut, hätten wir jetzt Ausschlag gehabt, dann wären wir auch im Spiel gewesen, aber wir sind ja geimpft. Hals-Lymphknoten, Lymphknoten, die hinter dem Ohr typischerweise anschwellen. Eine Splenomegalie, also eine Milzvergrößerung, sehr gefährlich übrigens, tritt auch beim Epstein-Barr-Virus auf. Es ist so gefährlich, weil wenn diese Milz vergrößert ist, das ist ja nun mal ein sehr, die ist ja in einem sehr empfindlichen Behälter drin. Und wenn der platzt, weil man sich zum Beispiel dann bewegt oder Sport macht und die ist ja sowieso schon angeschwollen, dann ist auch Ende im Gelände. Milz ist ja so das meistens durchbluteste Organ im Körper.
Ja.
Also sehr gefährlich.
Übrigens ein Organ, was wir bei Unfällen immer sehr stark beobachten und vor allen Dingen abtasten. Ja.
Erste Frage ist, ob bei Bauchschmerzen linksseitig immer, hatten Sie in den letzten 24 oder 48 Stunden irgendwie einen Sturz oder so?
Genau, wenn die platzt, also eine sekundäre Milzruptur ist, dann muss man sehr, sehr schnell sein. Hoffentlich schon im Krankenhaus, am besten auf dem OP-Tisch liegen. Genau.
Genau.
Therapiert wird das Ganze nur symptomatisch. Es gibt keine kausale Therapie, also der Grund, ne, die Röteln an sich werden nicht behoben, sondern hier wird man auch, wendet man auf den Körper, der das eben bekämpfen muss und nur die Symptome behandelt. Komplikationen können hier auch Arthritis sein, also auch eine Entzündung der Gelenke, einige Wochen Bronchitis, Perikarditis, also auch der Herzbeutel kann hier entzündet werden. Ja, auch da heißt es dann auch wenig Aktivität, erholen davon. Während der Schwangerschaft über die Plazenta enthält man ja eben von der Mutter diese Röteln. Bis zur 10. Schwangerschaftswoche ist das Risiko, dass Röteln von der Mutter auf das Baby übertragen wird, bei 50%. Ja, danach etwas geringer, aber immer noch da. Es gibt dann die Röteln-Embryopathie, ja, bekommen Kinder, wenn sie eben eine Infektion bis zur 12. Schwangerschaftswoche bekommen. Und da ist es eben das Symptom die Fehlgeburt, also kann auch eine Fehlgeburt auslösen. Das Baby wird dann im Bauch einfach abgestoßen. Ja. Oh Gott, ich hoffe, die Schwangeren, die jetzt uns zuhören, die haben jetzt alle, glaube ich, ganz viel Angst. Aber es ist, wir müssen
schützt ja mal die Schwangeren auf jeden Fall. Also ich meine, wenn sie geimpft sind, dann ist ja erstmal halb so wild. Aber wenn das Kind dann trotzdem irgendwie überleben sollte, kann es zu diesen Gregg-Trias kommen, Innenohrtaubheit, Katarakt, also grauer Star und verschiedene Herzfehler, Kopf zu klein, mit geistiger Behinderung und die Gesamtletalität liegt jetzt in diesem Fall bei 20%. Wenn man sich nach der 12. Schwangerschaftswoche infiziert, dann gibt es Entzündung der Leber, vergrößerte Milz, hämolytische Anämie, also Blutarmut durch Auflösung der Erythrozyten. Und diese Symptome melden sich aber in der Regel zurück.
Meine Güte, ne? Also da möchte man doch schon gegen geimpft sein. Ich finde, das ist schon gut, vor allen Dingen, wenn es dann eben über die Schwangerschaft betroffen wird. Das Kind ist noch nicht mal auf der Welt und schon krank.
Man kann sich aber denken, auch das ist natürlich meldepflichtig. Bei Verdacht, Krankheit oder Tod.
Genau. Ja, ich habe immer mal davon gehört, es gibt Eltern, die machen so eine sogenannten Pockenpartys. Ja.
Ja, das ist wirklich richtig krass, genau. Also das hat mir jetzt auch meine Freundin erzählt, die hatte auch mal Windpocken, da ist immer auch hochinfektiös, am Geburtstag, und hat der Hausarzt einfach gefragt, hatten deine Freunde denn schon Windpocken? Sonst ruft die einfach an, dann könnt ihr trotzdem feiern. So, weil, weil die sind ja alle schon immun und ich hatte wohl tatsächlich auch in Windpocken. Ja, also Varizellen.
Hatte sie auch, die Varizellen, genau. Das ist eine Primärinfektion mit dem Varicella-Zoster-Virus. Oh, ist übrigens auch hoch ansteckend. Deswegen diese Pockenpartys wahrscheinlich, die man da gerne mal veranstaltet. Auch hier tritt erstmal dieses Exanthem auf, so ein Ausschlag. Der ist nicht ganz so rot, aber hat halt diese kleinen Roteln, die man sich gerne aufkratzen möchte. Nicht sollte übrigens. Ja, die Impfung ist eine Lebendimpfung, wird auch hier wieder 11 Monate die erste, dann 4 Monate die zweite und meist impft man hier auch bei der MMR eben das Ganze mit. Ne? Also das kommt dann mit vor. Die Epidemiologie ist hier auch, ne? Sie kommen weltweit bis zu, nochmal, in der Epidemiologie ist es so, Vorkommen weltweit. 2004 gab es 750.000 Infektionen in Deutschland. Man kann es in jedem Alter bekommen. Der Altersgipfel ist aber so bei 1 bis 4 Jahren. Saisonal, man bekommt die also eher so im Winter, Frühling. Der Mensch ist hier auch hier der einzige Wirt. Die Übertragung kommt durch Aerosole, durch die Luft, bereits Kontakt über
wenige Meter. Deshalb auch die Windpocken.
Ja, die Windpockenparty.
Die sich über den Wind übertragen, also die Luft.
Führen aber nicht nur über Husten, sondern auch übers Atmen schon zu einer Ansteckung. Ist also auch sehr ansteckend. 2 Wochen Inkubationszeit. Wichtig, dieser Varicella-Zoster-Virus, der löst Windpocken aus. Das ist ein humanes Herpes-Virus. Löst eine Gürtelrose aus. Nicht gleich wie Herpes, den man am Mund kennt, sondern es ist dieser Herpes-Simplex, also ein recht einfach gehaltenes Herpes-Virus. Die Symptome, 1 bis 2 Tage vor Ausschlag, kriegt man leichtes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, man ist abgeschlagen und dann beginnt auch so ein typischer Ausschlag. Meistens übrigens am Haaransatz geht's los und dann geht
das. Also können wir differenzieren, wenn es am Haaransatz anfängt, dann ist es schon mal nur halb so wild. Wenn es hinterm Ohr anfängt, dann sind die Ohren hoffentlich gespitzt.
Genau. Man bekommt eben diese Bläschen, ja, auf gerötetem Untergrund, wie so Tautropfen auf einem Rosenblatt. Und später trocknet das Bläschen und bildet eben auch eine Kruste. Deswegen bitte nicht aufkratzen oder sowas. Ja, das
hinterlässt. Ich glaube, auch jeder, der mal Pocken hatte, der kennt irgendeine Stelle, die er zeigen kann, wo ihm mal eine Pocke geplatzt oder aufgerissen wurde.
Also genau, ich kann immer
noch hinterlässt nämlich Narben.
Den Kindern irgendwie so eine Art Handschuhe oder sowas auch vielleicht anzuziehen, vielleicht die man auch zuziehen kann vorne, damit die sich das nicht selbst irgendwie nachts aufkratzen oder sowas. Ne? Also es juckt wirklich sehr und da sollte man denen versuchen, das wirklich nicht zu ermöglichen, das aufzumachen. Das hinterlässt, wie gesagt, ganz ekelhafte Narben, die sieht man auch noch Jahre später. Ja, der starke Juckreiz eben ist da. Das ist erstmal das. Also das sind so die Symptome, die man erstmal hat. Ne? Klingt ja erstmal gar nicht so schlimm.
Nee, wenn ich hier auch was von Pockenpartys höre, dann scheint es echt nicht so schlimm zu sein. Ihr seht, es ist ja auch so krass infektiös, dass es wahrscheinlich 1 Stunde Party reicht. Also unser Tipp dann, 1 Stunde reicht da völlig als Ansetzung.
Genau. Unser Tipp, macht es einfach. Also man sollte keine Krankheit herausfordern, finde ich. Weil ihr seht ja, also wenn man so einen blöden Juckreiz und vor allen Dingen Narben davon hat und man muss ja einfach auch nicht krank werden von sowas.
Ja, ansonsten also hier natürlich aufpassen, diese Herpesviren, die sind echt tückisch, weil die sich, oder diese generell dieses Varizellenvirus, die sind lebenslang in den Ganglien, beziehungsweise in den Nerven, bleiben die. Und sobald man nur so ein bisschen immunsupprimiert ist oder Stress hat, und deshalb kriegen zum Beispiel manche Stressausschlag am Mund, so, dann kicken die direkt rein. Die merken das und denken sich, okay, da sind wir wieder. Und dann kommt eben diese Hautrötung mit Bläschenbildung. Und ich sag ja, diese ganzen Viren, das ist echt ein Teufelszeug. Auch hier gilt aber, meldepflichtig bei Verdacht, Krankheit oder Tod namentlich. Das bedeutet, Pockenparty müsst ihr leider auch hier namentlich dann oder im Anschluss ans Gesundheitsamt melden. Und Genau, das war auch schon das, das letzte.
Christian,
ich wollte jetzt erstmal.
Nee, ich habe hier noch was.
Du weißt ja noch nicht, was hier noch kommt.
Ja, für unsere Eltern.
Die letzte Impfung, die quasi jeder von euch wahrscheinlich schon gehabt haben kann. Denn es gibt ja noch HPV.
Ach so, und ich wollte auch was anderes.
Humane Papillomviren. Okay. Ja, und die gibt es ja erst seit 2018.
Aha, okay, ja.
Deshalb meine Einladung. Christian lässt mich halt nie ausreden.
Nee, das stimmt. Ich wollte nämlich noch was zu den Windpocken sagen.
Ach so, aber, ja.
Deswegen habe ich so interveniert. Denn für die Person über 60 empfiehlt die STIKO gegen Herpes Zoster auch noch mal einen Totimpfstoff zu sich zu nehmen. Ja.
Ah, ja, gut zu wissen.
Ja, das
leite ich doch auch gleich direkt an meine Großeltern weiter. Ja, aber wir kommen zu den humanen Papillomviren. HPV abgekürzt. Eine sehr häufige sexuell übertragbare Krankheit, die zu was führt? Zu Gebärmutterhalskrebs. Deswegen haben vielleicht einige mitbekommen, dass man sich dagegen impfen kann. Die ständige Information empfiehlt erst ab 2018 für alle Jungen und Mädchen, denn die Jungen ja sagen, ich hatte gar keinen Gebärmutterhals, zwischen 9 und 14 Jahren, Nach- und Impfung bis 17 Jahre dann diese Impfung. Das sind 2 Impfdosen für die Grundimmunisierung und wenn man schon über 15 Jahre ist, bekommt man 3 und man kann sich auch noch später impfen lassen. Also ich könnte mich auch impfen lassen, die Krankenkasse übernimmt es allerdings nicht.
Und die sind teuer.
Ist wohl recht teuer. Mhm. Genau.
Genau.
Ansonsten, ja, weltweit so das Ding. Ist ein DNA-Virus übrigens. Gibt schon mittlerweile 200 Subtypen und nicht jeder ist gleich schlimm. Es wird direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Ist ja durch Geschlechtsverkehr. Da ist es dann sehr ansteckend und Risikofaktoren, naja, früher Geschlechtsverkehr, oft wechselnde Sexualpartner, Rauchen, Immundepression, zum Beispiel durch HIV, Chemotherapie und unter 25 auch wieder sehr gemein sind am häufigsten Männer betroffen. Das ist das Gefährliche, weswegen sich halt auch Männer impfen lassen sollen. Also die Frau kann es halt dann vom Mann bekommen, ne?
Ja.
Die Frau bekommt es ja sonst, also ja, eher nicht von sich selbst.
Ja, da gibt es übrigens so 2 Typen, einmal so die Low-Risk-Typen, ja, also man, bekommt man dann eben Warzen im Bereich des Genitalbereichs und des Anus, auch durch eine gutartige Proliferation, also ein erhöhtes Wachstum dann da, diese Epithel- und Hautzellen, die dann auftreten. Dann gibt es eben auch die High-Risk-Typen, ja, die sind krebsauslösend. Also HPV kann hier Krebs auslösen und die Symptome so bei den Low-Risks sind dann eben, wie gesagt, Feigwarzen im Bereich dieses ganzen Genitalbereichs, sind keine Schmerzen, aber ein leichter Juckreiz und die entatmen in der Regel nicht, sehen aber halt auch einfach nicht schön aus und man kann sie sich wegmachen lassen.
Genau, und bei den High-Risk-Patienten, insbesondere 16 und 18, kommt es zu einer, der Typ 16 und 18, kommt es zu einer Vielzahl von kann es zu einer Vielzahl von Krebserkrankungen kommen. Bei Frauen dann, wie schon angekündigt, das Zervixkarzinom, also das ist der Gebärmutterhalskrebs. Und dafür steht die Erkrankung so klassischerweise. Aber es kann auch da zu einem Krebs des ganzen Anogenitalbereiches kommen. Bei Männern aber genauso. Hier kann es zu einem Analkarzinom kommen, zu einem Peniskarzinom kommen. Und auch ganz, ganz wichtig, im Mund, im Rachen, zu einem Kehlkopfkarzinom. Deshalb ist es wirklich super wichtig, dass ich auch Männer impfen lasse. Und jetzt, wo ich das lese, werde ich mir gleich nochmal gucken, wie teuer ist das eigentlich. Und vielleicht lasse ich mich auch impfen. Und ja, die Prognose, wenn man asymptomatisch ist, wird die Infektion oft eliminiert. Bei der Warzenbildung ist eine spontane Rückbildung möglich, aber die kommen auch sehr häufig wieder, also sehr hohe Rezidivwahrscheinlichkeit. Und bei den High-Risk-Subtypen, die entarten halt relativ zügig und da sind es wirklich sehr, sehr schlechte Prognosen. Und deshalb sollen Frauen zum Beispiel regelmäßig zu Routineuntersuchungen gehen beim Frauenarzt und einen Routineabstrich machen lassen, nämlich von diesem Zervixmaterial zum Ausschluss von bösartigen Veränderungen beim Muttermund. Also ihr seht, HPV-Impfung ist so der neueste Shit und das lohnt sich auf jeden Fall für Männer als auch für Frauen. Wie gesagt, das ist so dieses, es wird so als Synonym verwendet für Gebärmutterhalskrebs. Deswegen versteht der Mann jetzt vielleicht nicht, warum man sich dagegen impfen lassen soll, aber wir sehen ja, bei Männern kann es eben auch zum Kehlkopfkrebs kommen und das ist halt wirklich nicht angenehm, das kann ich euch sagen. Also wenn man da Patienten mal irgendwie gesehen hat, die so Kehlkopfkarzinom haben, sehr schlechte Prognose.
Genau. Vielleicht kennen einige noch die alte Werbung mit diesem Nein, danke, ich rauche nicht mehr. Der redet noch über seinen Kehlkopf. Gerät dann reden kann. Ja, das kann dazu vorkommen. Also ihr merkt schon, sich impfen zu lassen kann dazu führen, dass ihr eben diese ganzen Symptomatiken oder Komplikationen nicht bekommt. Also da muss man wirklich für sich abwägen und sagen, möchte ich da diese ganzen Symptome haben oder möchte ich dann doch lieber einfach nur mal Fieber oder einfach mal ein bisschen Abgeschlagenheit auf mich nehmen, die sehr schnell wieder weg sind und dazu führen, dass ich eben diese schlimmen Krankheiten niemals fürchten muss, vor allen Dingen haben muss oder vielleicht auch andere damit anstecke. Das ist eben der Sinn einer Impfung. Und wenn wir dieses Denken eventuell dann endlich mal haben oder dieses Bewusstsein entwickeln für uns, dann können wir auch eine Krankheit zum Beispiel ausrotten und müssen vielleicht auch nicht alle verpflichten dazu, wenn wir ja alle dieses Risiko eben minimieren.
Und man darf auch nicht vergessen, die hier sagen, also mein Kind, also das alles von selbst lernen hier mit dem Immunsystem, bla 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 bla. Also die ruhen sich hier auf dem absoluten Luxus aus, dass sich hier, keine Ahnung, auf jeden Fall über die Hälfte der Leute geimpft haben, dadurch sowieso schon eine Herdenimmunität besteht und das Kind eigentlich gar nicht in die Versuchung kommt, das zu bekommen. Denn ich gebe Brief und Siegel, wenn man jetzt einfach mal sagen würde, wir impfen jetzt erstmal nicht mehr und dann kommt das alles wieder, dann sind das die Ersten, die schreien, oh mein Gott, wie können wir denn hier unsere Kinder sterben lassen? Also das ist halt einfach nicht ohne. Man muss natürlich sich denken, man wird das im Alltag, wird einem das nicht begegnen, irgendwie so ein Kind, das, keine Ahnung, jetzt Masern hat und dann 10 Jahre später SSPE, weil das ist einer von 10.000 Masernerkrankten. Und das bedeutet natürlich, je mehr Maserninfektionen es gibt, desto mehr würde man das natürlich beobachten. Aber eben weil sich alle geimpft haben und das so niedrig gehalten wird, merkt man sowas nicht. Deshalb darf man nicht vergessen, nur weil man etwas nicht bemerkt, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Also, ja.
Deswegen, also ich würde mich auch freuen, wenn man da weitaus bewusster ist. Ich hatte schon etliche Diskussionen mit Impfgegnern. Das ging von man spritzt hier Blei in den Körper rein. Hast du überhaupt schon mal gesehen, was alles in den Impfdosen drin ist und so weiter und so fort. Blei. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ne? Manchmal auch einfach nur so Mundpropaganda, die da worum geht. Sehr, sehr schwierig, wenn man diese Einstellung hat und vor allen Dingen die Leute davon zu überzeugen, denn oft wird hier wieder emotional argumentiert und nicht rational. Man ist aber auch dann, steht oft nicht mehr zur Verfügung für irgendwelche Studien. Und das finde ich so schade. Man kommt nicht gegen an. Und vor allen Dingen, was ich immer schade finde, ist, dass man sagt, ja, die Schulmediziner, die sind ja sowieso alle nur wirtschaftlich orientiert. Deswegen, und da kommt man auch als wir, und wir müssen uns ja auch zu Schulmedizin zählen, dann einfach gar nicht mehr an, wenn man diese Einstellung schon bekommen hat. Deswegen, Leute, öffnet euch und hört doch auch einfach mal zu. Wenn ihr jemanden habt, könnt ihr mir ja diese Folge vielleicht auch vorspielen, wenn ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was für Symptome diese Erkrankung eigentlich wirklich haben und welche Komplikationen dahinter stehen.
Da hilft dann, glaube ich, mal der beherzte Flug nach Afrika in die Entwicklungsgebiete. Ja. Da kann man sich ja mal anschauen, was da so fehlende Impfungen alles so anrichten und wie froh die Menschen vielleicht wären, darüber streiten zu können, ob man impfen muss oder nicht. Genau.
Allerdings ansonsten muss man auch sagen, wenn ihr jemanden habt, der eben schon Vorerkrankungen hat, immunsupprimiert ist und so weiter, ja, na klar, sollte man dann schon gucken, ob man eine Impfung nimmt. Aber da hilft es euch jetzt nicht, bei Google nachzuschauen und 5000 Foren zu durchsuchen, sondern einfach mal den Hausarzt um Hilfe zu fragen. Ja, und zu fragen, ob man das nehmen kann oder nicht und welche Komplikationen eventuell da auftreten. Aber wenn ihr das nicht nehmen könnt, solltet ihr erst recht für eine Impfung sein, nämlich dass andere um euch herum sich impfen lassen.
Wobei ich ja sagen muss, ich habe ja selbst die Erfahrung machen dürfen, wie das eigentlich ist mit Hausärzten. Es ist nicht so leicht, einen Hausarzt zu bekommen in einer fremden Stadt, wenn man noch keinen Hausarzt hat. Durfte ich zumindest feststellen, denn ich musste erstmal rumtelefonieren, hat dann gesagt, ich bin Rettungsdienstler und ich bin 25, also oder 26. Komm nur maximal einmal im Jahr. Das verspreche ich Ihnen. wenn er wüsste, dass er sich jetzt hier Hypochonder eingehagelt hat. Ja, also jetzt da jeden Tag vor der Tür.
Ja, ich Spaß schon. Beiseite. Also, liebe Hausärzte da draußen, falls ihr jetzt noch mehr Leute bekommt, die irgendwas wegen der Impfung oder der Erkrankung dieser Impfung anfragen, das könnte auch an uns liegen. Gern geschehen.
Ja, ansonsten haben wir jetzt schon wieder 1:15 gequatscht und es ist langsam an der Zeit, das hier wieder zu beenden, leider. Nächste Woche wollten wir mal sprechen über die Akut-Community-Nurse und den Gemeindenotfallsanitäter, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, im tagespolitischen Weltgeschehen, aus Bayern zum Beispiel.
Ja, wer weiß. Wir kriegen auf jeden Fall immer noch viele Nachrichten und lesen die uns auch durch, wirklich, ja. Aber es sind wirklich so viele Meldungen, gerade aus Bayern, die uns schreiben, entweder danken, widersprechen oder einfach noch mehr darüber erzählen. So, siehst du, da ist er nochmal.
Richtig.
Der letzte Rest der Tröpfcheninfektion hier. Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch im Mai. Ach nee, im Mai sind wir. Oh scheiße, doch mal. Ich muss doch mal lesen. Mach du das mal zu Ende.
Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch im Mai. Ihr hört das Retterview-Jingle schon jingeln. Das bedeutet, es geht jetzt, es wird jetzt outgefadet. Geht jetzt langsam zu Ende und jetzt habe ich genug Zeit überbrückt, wo der Christian noch fünfmal genießt hat.
Ich konnte es unterdrücken, ja.
Ich würde sagen, bis nächste Woche. Ich hoffe, man hat die schreienden Kinder hier nicht gehört. Meine Güte, das ist auch wieder Murphy's Law. Genau jetzt meinen die, die müssen ja rumschreien und irgendeine Party veranstalten.
Ah, ist doch mal schön. Es wird Sommer draußen und die Leute spielen. Das gehört einfach dazu.
Man gehört sich nicht, dass hier gespielt wird.
Ja.
Ja. Genießt das Leben und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.